Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Soli, Grundrente und Klima, das sind ein paar der Stichworte, um die sich heute das politische Geschehen in Berlin kreiste. Union und SPD sind zurück aus dem Sommerurlaub und im Koalitionsausschuss sollte heute Handlungsfähigkeit und Einigkeit demonstriert werden. Bei der Grundrente, so viel schon mal vorweg, ist das nur bedingt gelungen. Bei anderen Themen hingegen schon. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten in Berlin. Wir blicken außerdem zurück auf ein weiteres Protestwochenende in Hongkong. Mit mehr als 1 Million Demonstranten. Afghanistan beklagt einen weiteren schweren Anschlag und das BKA stellt sich im Kampf gegen Rechtsextremismus neu auf. Mehr dazu später in der Sendung. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick in die Hauptstadt. Die Sommerpause geht dort langsam zu Ende und schon in 2 Wochen blickt man auch in Berlin gebannt nach Sachsen und Brandenburg. Dort werden die Landesparlamente neu bestimmt und für Union und SPD lautet die Devise deshalb Handlungsfähigkeit beweisen. Vom späteren Nachmittag bis zum Abend tagte der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Volker Findhammer für uns in Berlin. Wir haben es eingangs erwähnt, bei der Grundrente gibt es keine Einigung zwischen den beiden Koalitionspartnern. Warum?
Ja, Peter Sawicki, danach sieht es aus, aber es war ja auch ein langer Tag erstmal für die Kanzlerin, denn vor dem eigentlichen Koalitionsausschuss gab es ja noch den Tag der offenen Tür, wo die Kanzlerin ja auch präsent war. Und bei der Grundrente, das wissen wir, da gab es diese langwierige Diskussion, soll es nun zur Bedürftigkeitsprüfung kommen oder nicht? Und der Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil sah ja genau das nicht vor, währenddessen die Union eben auf diese Bedürftigkeitsprüfung besteht. Und es war klar, das wird eine der schweren Hürden an diesem Abend werden und offenbar hat es man nicht lösen können, denn deswegen soll jetzt eine Arbeitsgruppe von Union und SPD nach einem Kompromiss suchen und da sollen zuvor Kanzleramtschef Helge Braun und Arbeitsminister Hubertus Heil in den kommenden 2 Wochen so eine Art Grundsatzpapier zu diesem Thema erarbeiten und dann soll die Arbeitsgruppe eben nach einem Kompromiss suchen und diese Gruppe soll dann von Mitgliedern von CDU, CSU und der SPD bestückt werden und die soll die nötigen Entscheidungen treffen. Das alles soll aber relativ zeitnah geschehen, also noch in diesem Herbst. Das lässt aber schon vermuten, dass man sich in der Frage, wie denn dann die Bedürftigkeitsprüfung aussehen könnte, doch in irgendeiner Form zwischen beiden Seiten wird verständigen müssen. Denn da stehen ja diese beiden Punkte nach wie vor als offene Fragen gegenüber.
Schauen wir auf das andere größere Streitthema, das seit einigen Tagen diskutiert wurde, der Soli. Dass er abgebaut werden soll, darüber ist man sich einig, aber noch nicht in welcher Form. Weiß man das mittlerweile genauer?
Nein, das wissen wir im Moment noch nicht, aber nach allem, was ich bislang in Erfahrung bringen konnte, sieht es da schon so aus, dass man sich erst einmal auf die Kompromisslinie bis zum Jahr 2021 verständigt, eben dass es zum Abbau von 90% des Solis kommen sollte. Das ist ja dann auch die Laufzeit dieser Koalition und alle weiteren Fragen, wie der Soli dann in Zukunft noch abgebaut werden könnte oder ob man doch einen Teil der Besserverdiener festhalten will, das soll dann zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Für diese Koalition ist es ja erstmal wichtig, dieses Signal geben zu können, dass der Soli eben bis zum Jahr 2021 um 10 Milliarden Euro abgebaut wird. Das gilt hier schon auch als ein klares Signal an die Bürger.
Ein Signal gab es auch beim Thema Wohnen. Schon im Laufe des Nachmittags wurde da eine Einigung vereinbart bzw. da noch bekannt gegeben. Dürfen sich Mieter in Deutschland jetzt freuen?
Ja, noch danach sieht es tatsächlich aus. Es sollen zum einen die Regelungen für die Mietpreisbremse um weitere 5 Jahre bis zum Jahr 2025 verlängert werden. Und dann gibt es noch ein Bonmot quasi für die Mieter, wenn die nämlich zu viel Miete gezahlt haben, weil eben die vergleichbare Miete nicht angemessen war, dann sollen die künftig in einem Zeitraum von 2,5 Jahren nach Vertragsschluss auch noch zurückfordern können. Und auch die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete, die soll künftig nicht über einen 4-Jahres-Zeitraum hinweg, sondern über einen 6-Jahres-Zeitraum hinweg berechnet werden. Das hat also auch eine bremsende Wirkung auf den Mieteinstieg. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, mit denen man generell den Wohnungsbau beschleunigen und die Entwicklung auf dem Mietermarkt bremsen will. Beispielsweise möchte man bis zum Jahresende einen Gesetzentwurf vorlegen, der die Möglichkeit zur Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum begrenzt. Und Christine Lambrecht, die neue Justiz- und Verbraucherschutzministerin zeigte sich mit diesem Entwurf sehr zufrieden.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung, weil es zeigt, dass wir die Interessen, die Nöte vieler Mieterinnen und Mieter im Blick haben.
Also da zeigt es schon, es ist gerade auch in diesem Punkt eine Frage, wo die Regierung in jedem Fall Handlungsfähigkeit für die Bürger im Land beweisen wollte.
Was hat man bei weiteren Themen vereinbart, die besprochen wurden heute?
Ja, interessant ist, dass man jetzt gemeinsam eine Halbzeitbilanz des Regierungsbündnisses bis zum Oktober vorlegen möchte. Und die soll dann auch für die SPD quasi eine Grundlage für die Entscheidung über den Fortbestand der Allianz sein. Und das Interessante ist, dass man das tatsächlich gemeinsam machen möchte. Das teilten wirklich die beiden Seiten CDU und SPD heute Abend mit. Und das könnte ja schon ein Hinweis darauf sein, dass es auch in der Union ein großes Interesse daran gibt, eben diese Koalition fortzuführen. Und dann soll es zudem noch zwei weitere Treffen des Koalitionsausschusses am 2. und am 13. September geben. Und da möchte man das sogenannte Klimakabinett, das ja am 20. September bereits Maßnahmen für den Klimaschutz vereinbaren soll, vorbereiten. Also auch dies ein Hinweis darauf, dass diese Koalition in diesen Fragen und auch was die Weiterarbeit der Koalition betrifft, in jedem Fall Handlungsfähigkeit beweisen möchte.
Ganz kurz noch zum Schluss. Hat die Koalition mit Blick auf die Landtagswahlen, die in zwei Wochen anstehen, die ersten Handlungsfähigkeit bewiesen?
Naja, zumindest das ganze Korsett der Beschlüsse heute Abend deutet darauf hin, dass man sich nicht entzweien möchte, sondern dass man schon gegenüber der Bevölkerung demonstrieren möchte, diese Regierung ist an sich noch handlungsfähig. Alle Signale der Kanzlerin, die man zuletzt ja auch hören könnte und auch aus der CDU, gingen ja in die Richtung, dass man zumindest für diese Legislaturperiode noch gemeinsam arbeiten möchte. Und insofern ist das heute Abend viel stärker ein Miteinander als ein Gegeneinander gewesen. Und dieses Signal soll durchaus ganz bewusst nach außen getragen werden.
Vielen Dank, live für uns in Berlin, unser Korrespondent Volker Findhammer. Während Union und SPD also in Berlin die Regierungsarbeit fortsetzen, arbeiten die Sozialdemokraten parallel an ihrer Neuaufstellung an der Spitze. Und zumindest jetzt steht schon fest, dass es mittlerweile nicht mehr zu wenige Interessenten für den Posten an der SPD-Spitze gibt. Mit Hilde Mattheis und dem Gewerkschafter Dirk Hirschl gibt es das nächste Kandidatenduo, das den Hut in den Ring geworfen hat. Ein anderes hat heute in Leipzig seine gemeinsame Bewerbung offiziell erklärt. Dirk Henze war dabei.
Sie wollen losmachen. Das belegen zumindest Bild und Ton. Bei der offiziellen Vorstellung als Kandidatenpaar für den SPD-Vorsitz verloren Petra Köpping und Boris Pistorius keine Zeit mit Hinsetzen. Sie klärten das stehend am Mikrofon. Gibt ja gleich zu tun.
Wenn alles schon so fertig ist und in fertigen Strukturen, da habe ich oft gar keine richtige Lust, was zu machen. Aber in meinem Lebensweg waren es immer Aufbauarbeiten, die man leisten musste, beziehungsweise Veränderungen, die man durchführen musste.
Die beiden Landesminister verweisen auf ihren kommunalpolitischen Hintergrund. Boris Pistorius als ehemaliger Oberbürgermeister von Osnabrück, Petra Köpping als Leipziger Landrätin und zuvor, wie sie selbst sagt, Dorfbürgermeisterin in Großpösner. Basisnähe, Bodenhaftung, das ist ihr Credo. Köppings Auftritt in Jeans und Turnschuhen passt auch da ins Bild.
Wir verwenden eine andere Sprache. Also mir sagen sehr viele, mit denen ich zusammenarbeite, ich habe das jetzt verstanden. Wenn das jemand anders gesagt hat, ohne das zu personifizieren, habe ich das nicht verstanden. Und das ist ein Vorteil, den wir anbieten möchten, dass wir Politik machen, die von den Menschen her gedacht ist, von den Menschen, die unsere Politik verstehen sollen.
Boris Pistorius zeigte mehr staatsmännische Garderobe. Verbal sind aber auch bei ihm die Ärmel hochgekrempelt.
Der Mensch muss im Mittelpunkt unserer Politik stehen. Danach hat sich alles auszurichten. Weder der Staat ist Selbstzweck, noch die SPD, noch irgendeine ideologische, programmatische Ansage.
Anfangs hielt er die Idee einer Doppelspitze für wenig erfrischend.
Da hatte ich aber Petra Köpping noch nicht auf dem Schirm.
Petra Köpping fand die Idee sofort gut. Im Fall einer Wahl will sie in Sachsen bleiben, Pistorius stattdessen seinen Innenministerposten in Niedersachsen aufgeben. So unterschiedlich die Ansichten hier, so blind das Verständnis im Kern. Diese Gewissheit entnehmen sie ihrem Kennenlernen.
Viele Kandidaten haben sich angerufen, haben gesagt, würdest du denn gerne mit mir gehen? Ich sage das immer so ein bisschen scherzhaft. Bei uns war das anders. Wir haben uns nämlich kennengelernt vor 2 Jahren in Mechelen. Mechelen ist eine Stadt in Belgien. Und dort kommt Bart Sommers her, der als Weltbürgermeister ausgezeichnet worden ist und eine fantastische Integrationsarbeit in seiner Stadt durchgeführt hat.
Ungewöhnlich, dass 2 ausländische Landesminister einer solchen Einladung folgen.
Wir sind beide unabhängig voneinander dorthin gefahren. Am selben Tag wussten auch erst nichts voneinander. Und beide wollten wir wissen, wie hat der Bürgermeister es dort hingekriegt, zusammen mit anderen, dass die Stadt, die über Jahre ein Schwerpunkt von Kriminalität war, die Kurve nimmt. Und zwar positiv, der ganzheitliche Ansatz, und genau um den geht es uns.
Der politische Kontakt blieb bestehen. Nun bedurfte es 2 Telefonate und eines Treffens, dann war die Kandidatur klar. Egal, wer noch in den Ring steigt, es geht nicht um politische Freizeitbeschäftigung.
Nee, also ganz im Ernst, ich sehe nicht die Situation, in der wir wieder zurückziehen.
Mann, Frau, Ost-West, Köpping und Pistorius besetzen allein in ihrer Konstellation viele Spannungsfelder täglichen Lebens. Dem wollen sie sich stellen, gleichberechtigt, ohne Richtungsstreit.
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf diese Links-Rechts-Diskussion innerhalb der Partei. Das hat mir noch nie gefallen.
Köpping und Pistorius setzen auf Bürgernähe. Die Diskussion Große Koalition ist da erstmal außen vor.
Ein einfaches Ja oder Nein, rein oder raus oder drinbleiben, ist nicht die existenzielle Frage und wird dem Ernst der Lage meines Erachtens nicht gerecht. Wir müssen das sehr bewusst und sehr nüchtern machen.
Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius war das im Bericht von Dirk Henze. In den vergangenen Tagen hat Chinas Staatsregierung in Peking relativ deutlich gemacht, dass sie bereit ist, in Hongkong einzugreifen, notfalls mit Gewalt. Das hielt die Menschen in der Sonderverwaltungszone trotzdem auch an diesem Wochenende nicht davon ab, auf die Straße zu gehen. Mehr als 1 Million ist es am Ende gewesen und die haben diesmal ausnahmslos friedlich und bei schlechtem Wetter erneut auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Benjamin Eisel fasst zusammen.
Am Nachmittag versammelten sich zunächst Hunderttausende im und um den Victoria Park im Zentrum Hongkongs. Die Behörden hatten eine Kundgebung in dem Park erlaubt, einen Marsch durch die Stadt aber verboten. Dennoch setzten sich die Massen in Bewegung und zogen in Richtung des Stadtteils Central. Die meisten waren in Schwarz gekleidet, das Erkennungszeichen der Demonstranten. Neben vielen jungen Leuten zogen bis zum späten Abend auch Familien mit Kindern und ältere Leute durch das Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Weil es den ganzen Tag in Strömen regnete, hatten die meisten Regenschirme dabei. Nicht einmal der heftige Regen könne die Menschen davon abhalten, in Massen auf die Straße zu gehen, so dieser Anfang 20-Jährige.
As you can see, it's heavy rain today, but there's still many people come out here, so the heavy rain cannot stop us.
Viele hielten Transparente in die Luft, immer wieder waren auch USA-Flaggen zu sehen. Und dazu ertönten Sprechchöre. Auf geht's Hongkong und Demokratie jetzt. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass die Regierung das umstrittene Auslieferungsgesetz komplett zurückzieht. Bislang ist es nur gestoppt. Außerdem fordern sie freie Wahlen. Und sie wollen, dass das harte Vorgehen der Polizei unabhängig untersucht wird. Die von der Staats- und Parteiführung in Peking gestützte Regierungschefin Carrie Lam lehnt bislang jegliche Zugeständnisse ab. Am späten Abend hatten sich Tausende, vor allem junge Leute, vor dem Hongkonger Parlament und dem Regierungsgebäude im Stadtteil Admiralty versammelt. Die meisten von ihnen vermummt, aus Angst, später auf Bildern oder Videos erkannt werden zu können. Einige Demonstranten hatten Laserpointer dabei und strahlten die Verwaltungsgebäude an. Andere verteilten kostenlos Wasser oder liefen mit Mülltüten rum und sammelten den Dreck ein, den andere Protestierer hinterlassen haben. So wie die 25-jährige Bibi. Ihre Art und Weise, gegen die Regierung zu protestieren.
We noticed that the pollution problem in Hong Kong is very serious. So, and recently we produce a lot of trash. So we try to do some cleaning up work and also recycle what we collect. Yeah, because Hong Kong government have low any policy for recycle properly.
Für viele in der Stadt galt die Demonstration als Test, ob die Protestbewegung noch die Massen mobilisieren kann. Die Organisatoren des Protests, die Civil Human Rights Front, spricht von insgesamt 1,7 Millionen Teilnehmern. Das wäre der zweitgrößte Marsch seit Beginn der Protestbewegung Anfang Juni. Seitdem gab es jedes Wochenende Proteste, die immer wieder auch in Gewalt endeten. Regelmäßig gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Diese setzte Tränengas und Gummigeschosse ein.
Aus Hongkong der Bericht von Benjamin Eisel. Es ist ein Geschehen, das sich in dieser Form fast identisch seit Wochen wiederholt. Einem Rettungsschiff im Mittelmeer wird das Einlaufen in einen Hafen verweigert. Die Open Arms darf derzeit nicht in Italien anlegen. Ein Angebot aus Spanien wird aber abgelehnt mit Verweis auf die prekäre Lage an Bord. Dazu Lisa Weiß.
Zum Hafen von Algeciras, den die spanische Regierung als sicheren Hafen angeboten hat, ist es eine Fahrt von mehreren Tagen übers Mittelmeer für die Open Arms. Die Insel Lampedusa ist dagegen in Sichtweite, so nah liegt das Seenotrettungsschiff vor der Küste. Und die Nerven der Menschen auf der Open Arms, die zum Teil schon über 2 Wochen auf dem Schiff ausharren, die liegen offenbar blank. Einige Migranten haben versucht, die Insel schwimmend zu erreichen, als sie vom Angebot aus Spanien erfuhren. Sie sprangen mit Rettungswesten von Bord des Schiffes, wurden aber von der Besatzung zurückgeholt. Das spanische Fernsehen zeigte Bilder von Menschen an Bord, die Weinkrämpfe erlitten. Andere reagierten wütend. Der Gründer der NGO Proactiva Open Arms fragte auf Twitter: Wollen Sie wirklich, dass wir 950 Meilen nach Algeciras fahren, in den entferntesten Hafen des Mittelmeers mit einer untragbaren Situation an Bord? Ganz anders sieht das alles Italiens Innenminister Matteo Salvini, der sich weigert, die Open Arms in einen italienischen Hafen einfahren zu lassen und das Angebot aus Spanien als persönlichen Erfolg sieht. Die Haltung der NGO sei unglaublich und inakzeptabel, so Salvini auf Twitter, und stellte die rhetorische Frage, ob Proactiva Open Arms etwa Kreuzfahrten organisiere und daher entscheide, wo man an Land gehe.
Die Aussicht auf ein Friedensabkommen in Afghanistan war seit Jahren nicht so groß wie jetzt derzeit, da sagen zumindest Beobachter. Die USA verhandeln mit der Miliz der Taliban und auch ein US-Truppenabzug ist im Gespräch. Doch genau davor warnen wiederum auch viele Experten und Politiker. Sie glauben, dass sie die Sicherheitslage im Land dadurch verschärfen könnte. Stabil ist sie jetzt schon nicht, wie das Attentat auf einer Hochzeit gestern in Kabul wieder gezeigt hat. Heute gab es da die ersten Beisetzungen, Bernd Muschborowska berichtet.
Am Tag nach dem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in Kabul hat die Terrororganisation Islamischer Staat in Afghanistan die Verantwortung übernommen. Trauer und Verzweiflung bei den Angehörigen und Hinterbliebenen. Mindestens 63 Menschen sind ums Leben gekommen und mehr als 180 verletzt worden. Unter den Opfern waren viele Frauen und Kinder. Die ersten wurden heute begraben. Auch Enayatullah Afghanzada hat Mitglieder seiner Familie verloren. Wir waren auf der Hochzeit und sind wieder mal Zeuge eines brutalen Anschlags dieser Barbaren geworden. Da kommt so ein Selbstmordattentäter und sprengt sich inmitten der Hochzeitsgesellschaft in die Luft und bringt den Familien so viel Leid. In den Krankenhäusern der Umgebung wurden die Verletzten versorgt. Der Anschlag ereignete sich im Westen der afghanischen Hauptstadt. Die Gegend ist mehrheitlich von der schiitischen Minderheit der Hazara bewohnt, die in der Vergangenheit schon häufig Ziel von Terroranschlägen des IS waren. Auch die Hochzeitsgesellschaft war offenbar schiitisch. Einer der verletzten Hochzeitsgäste, Mohammed Tofan, lag auf einer Liege im Flur des Wazir Akbar Khan Krankenhauses und sprach mit einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Ich hörte eine Explosion, das war ein gewaltiger Knall. Danach ging das Licht aus, es war schrecklich. Ich habe viele Kinder gesehen, die verletzt waren, und viele Tote. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani sprach von einem barbarischen Angriff. Obwohl sich der IS über den Messenger-Dienst Telegram zu dem Anschlag bekannt hat, machte Ghani auch den Taliban schwere Vorwürfe. Solche Anschläge gegen die Zivilbevölkerung, Anschläge auf Hochzeitsgesellschaften, Schulen, Moscheen, Märkte und andere öffentliche Plätze zeigen die Grausamkeit dieser Terrorgruppen, die entschlossen sind, unschuldige Menschen zu töten. Die Taliban sind nicht frei von Schuld, denn sie bieten eine Plattform für Terrorgruppen. Die afghanische Regierung unter Präsident Ghani ist von den Gesprächen über Frieden in Afghanistan ausgeschlossen, weil sie von den Taliban nicht anerkannt wird. Dabei soll schon bald eine Einigung bekannt gegeben werden, möglicherweise auch ein Abzug oder Teilabzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan.
Der mutmaßlich rechtsextrem motivierte Mord am hessischen CDU-Politiker Walter Lübcke hat nicht nur Entsetzen ausgelöst, er hat offenbar auch ein Umdenken bei Sicherheitsbehörden ausgelöst. Zumindest wird mittlerweile offen eingestanden, dass man rechtsextremen Kriminellen gegenüber bisher zu nachgiebig war. Für das Bundeskriminalamt werden deshalb jetzt konkrete Reformen vorbereitet. Die Einzelheiten hat Arne Hell.
Aus Sicht des Bundeskriminalamts ist klar, die bisherigen Anstrengungen gegen Gewalt und andere Straftaten von rechts reichen nicht aus. Sie sollen dem neuen Konzept zufolge deutlich erhöht werden. Das Ziel, Zitat, Eine ganzheitliche Bekämpfungsstrategie.
Aus meiner Sicht ist das dringend nötig,
lobt Sebastian Fiedler, der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen.
Wir haben es bei bestimmten Delikten, beispielsweise bei antisemitischen und fremdenfeindlichen Straftaten, mit etwa einer Quote von 90% aus dem Bereich Rechts zu tun. Also das heißt, es ist dringend an der Zeit, das ernster zu nehmen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Für die stärkere Konzentration auf rechte Straftäter schlägt das BKA Umbauten innerhalb der eigenen Behörde vor. Es sollen zum Beispiel 2 neue Gruppen und mehrere neue Referate im Bereich Staatsschutz entstehen. 440 zusätzliche Polizisten hätte das BKA dafür gerne. So könnten dann mehr Ermittlungsverfahren angestoßen werden, auch umfangreiche, um den Druck auf die rechte Szene zu erhöhen. Dafür soll es nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung eine deutlich intensivere Beobachtung von einzelnen Personen aus der Szene geben. Gewaltbereite Rechtsextremisten sollen nach dem Willen des BKA in Zukunft bewertet werden, so ähnlich wie es schon länger bei islamistischen Gefährdern geschieht. Eine solche Risikobewertung hält Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter für überfällig. Aus seiner Sicht hieße das aber auch deutlich mehr Arbeit für Ermittler in den einzelnen Bundesländern.
Wenn wir zusätzlich noch genauer hinschauen, wer alles als Gefährder einzustufen ist und wir es mit zusätzlichen Gefährdern zu tun haben, dann wird diese Arbeit zuallervorderst in den Ländern, bei den Landeskriminalämtern zu leisten sein. Und hier haben wir nicht ansatzweise einen solchen Stellenaufwuchs wie das Bundeskriminalamt zur Verfügung.
Das könnte sich auch in einem anderen Ermittlungsbereich bemerkbar machen. Das BKA strebt laut Konzept an, die Verfolgung von Hassverbrechen stark auszuweiten. Also zum Beispiel Hasspostings im Netz. Dafür will das BKA die zentrale Koordinierungsstelle in Deutschland werden, um Ermittlungsverfahren zu bündeln und dann an die Länderbehörden weiterzugeben, so ähnlich wie es etwa bei den Ermittlungen gegen Kinderpornografie schon länger gemacht wird. Um Straftaten im Netz besser aufklären zu können, schlägt das BKA außerdem gesetzliche Änderungen vor. Unter anderem sollen Daten, die möglicherweise für Ermittlungen hilfreich sein könnten, deutlich länger gespeichert werden können. Und Internetanbieter sollen Hasspostings nicht nur löschen, sondern direkt an die Ermittlungsbehörden weiterleiten müssen. Was von all diesen Vorschlägen umgesetzt wird, müssen jetzt die Bundesregierung und der Bundestag entscheiden.
Ein Bericht von Arne Hell und wir kommen zu unserer Presseschau mit Martina Gnad.
Ja, das beherrschende Thema in den Kommentaren sind die Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu Hans-Georg Maaßen. Parteien sind nur in Diktaturen immer einer Meinung, stellt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg klar. In der Demokratie leben sie von Widerspruch, von den verschiedenen Strömungen. Das macht sie stark. Das müssen ihre Mitglieder, das muss aber auch die Parteiführung aushalten. So sieht das auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Maaßen bildet mit seiner Meinung eine konservative Strömung innerhalb der Union ab. Hätte sich Merkel um diese in den vergangenen Jahren gekümmert, würde es heute die AfD nicht geben. Für die Hannoversche Allgemeine Zeitung steht fest, Ausschlussverfahren gegen Prominente schaden der Partei und helfen dem Abweichler. Das war bei der SPD und Thilo Sarrazin schon so und auch bei der AfD und Björn Höcke der Fall. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es bei der CDU und Hans-Georg Maaßen anders laufen würde. Die Heilbronner Stimme findet, dass die CDU-Chefin den Wahlkämpfern kurz vor den 3 Landtagswahlen einen Bärendienst erwiesen hat. Das ist ungefähr so, als würde man einem Ertrinkenden anstelle eines Rettungsringes einen Eimer Wasser hinterherwerfen. Kramp-Karrenbauer gewinnt dadurch keinen einzigen der AfD-Wähler zurück. Auch die Südwestpresse aus Ulm bemängelt, 2 Wochen vor wichtigen Landtagswahlen sollte AKK mehr Gespür dafür haben, wo sie lieber mal schweigen sollte. Entweder sie hat schlechte Berater um sich, die sie nicht vor solchen Stolperfallen schützen, oder sie ist beratungsresistent. Beides ist schlecht für ihr Ansehen und das der CDU. Und der Mannheimer Morgen rät Annegret Kramp-Karrenbauer, sie sollte Maaßen ignorieren. Das ist leichter gesagt als getan und politisch vielleicht nicht der Königsweg. Aber alles andere wertet ihn auf. Ein Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in Afghanistan mit 63 Toten sorgt, wie eben gehört, für Entsetzen. Die Süddeutsche Zeitung hält ihn mit Blick auf die aktuellen Gespräche zwischen den USA und den Taliban für, Zitat, kühl kalkuliert. Dass die Taliban jede Verantwortung für den Anschlag abstreiten, ist glaubwürdig. Washington verlangt von ihnen, im Gegenzug zur Mitsprache bei der Machtverteilung, Garantien, dass vom Hindukusch kein Terror ausgeht, wie am 11. September 2001. Anders der Islamische Staat, der sich offiziell zu dem Blutbad bekennt. Der IS will den Krieg. Dafür braucht er US-Soldaten im Land. Für die Neue Osnabrücker Zeitung greifen die sogenannten Friedensgespräche zu kurz. Die Taliban sind ja nicht geläutert. Bildung von Mädchen und Frauen ist ihnen ein Greuel Unterhaltung verhasst, vor allem in Kabul, wo westliches Leben Einzug gehalten hat, fürchtet die junge Generation, dass in einer Regierung beteiligte Taliban das Rad zurückdrehen.
Die Presseschau zusammengestellt von der Kollegin Martina Gnad. Und das war's mit unserer Sendung für den heutigen Abend. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch diese Nacht.